SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Bundeskanzler Scholz hat heute im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt.
Die Bundestagswahl vorzuziehen, das ist auch mein Ziel.
In einer Rede hat sich Scholz an die Wähler in Deutschland gewandt. Die nun anstehenden Entscheidungen seien so grundlegend, dass sie vom Souverän, also dem Volk, selbst getroffen werden müssten, betonte der SPD-Politiker. Die darauf folgende Debatte war äußerst lebendig. Aus Berlin, Ann-Kathrin Mellmann.
Schuldzuweisungen, Rechtfertigungen, heftige Attacken. Die Bundestagsdebatte war sowohl eine Bilanz der dreijährigen Amtszeit der gescheiterten Ampelkoalition als auch Wahlkampf. Bundeskanzler Scholz warf der FDP eine wochenlange Sabotage vor dem Ende der Ampelkoalition vor. Oppositionsführer Merz kritisierte Scholz für den späten Zeitpunkt der Vertrauensfrage und sagte, er hinterlasse das Land in einer der größten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte. Selbstkritik übte Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Die Ampel habe zu Recht einen schlechten Ruf gehabt. Alle drei, SPD, Grüne und FDP, seien genervt voneinander gewesen. FDP-Chef Lindner sieht für die kommende Bundestagswahl eine Richtungsentscheidung. Es gehe um die Frage, ob das Land eine Verteilungspolitik auf Pump wolle.
Danach wurde abgestimmt über die Frage des Kanzlers, ob er das Vertrauen der Mehrheit des Bundestages habe. Bundestagspräsidentin Baas gab das Ergebnis bekannt.
Der Antrag des Bundeskanzlers hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 367 Ja-Stimmen nicht erreicht. Ich werde dem Bundespräsidenten unverzüglich das Ergebnis der Abstimmung mitteilen. Wir sind damit am Schluss unserer Tagesordnung, auch der Ampel.
Und dann hat sich noch Kanzler Scholz direkt auf den Weg zum Bundespräsidenten gemacht, um Neuwahlen zu beantragen. Die hätte es nicht gebraucht, meint Ex-FDP-Mann, noch Verkehrs- und inzwischen auch Justizminister Wissing. Im Interview mit dem SWR äußerte er sich nicht nur enttäuscht über das Ende der Ampel, sondern meinte auch,
durch die Art und Weise, wie dieses Bündnis nun zu Ende geht, bleiben nur noch wenige Regierungskonstellationen als denkbare Möglichkeiten übrig. Und das ist schade. Dadurch wird die Demokratie ärmer.
Aber vielleicht eröffnen sich irgendwann mit anderem Personal ja auch wieder Perspektiven, die heute nicht mehr möglich erscheinen. Hoffnung. Ohne sie geht es nicht. Auch nicht, wenn es um Syrien oder die Ukraine geht. Kurz um die Tagesordnung der EU-Außenminister. Thomas Spickhofen über die Sicht der europäischen Außenbeauftragten.
Am Wochenende habe sie mit arabischen Ländern, der Türkei, den USA über die Lage diskutiert, heute einen Top-Diplomaten nach Damaskus geschickt, damit er Kontakt zur neuen Führung suche. Und jetzt rede man bei den Außenministern der EU darüber, auf welcher Ebene man mit wem zusammenarbeiten wolle und wie es nun weitergehe. Mit Blick darauf, wie die Europäische Union normalerweise funktioniere, sei man ziemlich schnell gewesen, findet Kallas. Ob die Europäische Union die HTS oder einzelne Mitglieder von der Terrorliste nehmen wird, da will sich die Außenbeauftragte Kaja Kallas im Moment nicht festlegen, dazu sei es noch zu früh. Genau den richtigen Zeitpunkt sehen die 27 Außenministerinnen und Außenminister für das 15. Sanktionspaket wegen des Ukraine-Kriegs gekommen. Diesmal geht es um die russische Schattenflotte, mit der Moskau das Ölembargo umgeht, um nordkoreanische Offizielle, weil Nordkorea Russland mit tausenden Soldaten unterstützt, um chinesische Unternehmen, die Bauteile für die russische Rüstungsproduktion liefern, und um Personen, die unter anderem für sogenannte hybride Angriffe auf Deutschland und andere Länder verantwortlich sein sollen.
Ein Zyklon, also ein tropischer Wirbelsturm, hat im französischen Departement Mayotte für riesige Verwüstungen gesorgt. Mayotte liegt im Indischen Ozean zwischen Afrika und Madagaskar, eines der wirklich entfernten Außengebiete Frankreichs und der EU. Franziska Fiedler.
Die Drohnenbilder könnten eindringlicher nicht sein. Da, wo mal Häuser waren auf Mayotte, sind jetzt nur noch Trümmer. Es scheint, als seien die Gebäude wie Kartenhäuser zusammengeklappt. Wie viele Todesopfer es gibt, ist immer noch nicht bekannt. Offiziell sind es 20, aber man geht von mehreren hundert aus. Es fehlt an allem. Trinkwasser, Nahrung, Medizin. Die Einwohner stehen an den wenigen geöffneten Supermärkten Schlange. Es ist von ersten Plünderungen die Rede. Momentan versucht Frankreich mit einer Art Luftbrücke von La Réunion aus Mayotte zu erreichen. Erste Soldaten und Helfer sind eingetroffen. Die größte Priorität hat die gesundheitliche Versorgung. Neben der Hilfe für Verletzte soll irgendwie auch der Ausbruch von Epidemien, wie zum Beispiel Cholera, verhindert werden. Allerdings ist in den armen Gebieten der Insel zum Großteil immer noch kein Durchkommen.
Fokus Südwest.
Auf der Mosel hat man am Morgen mit sogenannten Notschleusungen begonnen. Statt des zerstörten Schleusentores bei Müden wird nun mit einem Kranwagen für jedes Schiff eine Wand aus einzelnen Stahlsegmenten eingesetzt und nach dem Wasserablassen wieder abgebaut. Katrin Freisberg.
Ganz langsam fährt der Frachter Allegria gegen 22:30 aus der Schleusenkammer bei Müden heraus. Es dauert ein paar Minuten, dann ist das Schiff unter niederländischer Flagge hinter einer Kurve verschwunden. Der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mosel-Saarlan, Albert Schöpflin, zeigt sich erleichtert.
Im Moment sind wir sehr zufrieden. Ich werde euphorisch, wenn das letzte Schiff draußen ist. Aber vorher nicht.
Jeder Durchgang ist aufwendig und dauert mehrere Stunden. An der Stelle des zerstörten Schleusentores muss ein Kran mehrere Stahlbalken stapeln, um das Wasser zu stauen. Und dann wieder herausheben, damit ein Schiff die Schleusenkammer verlassen kann.
Es ist alles neu. Das haben wir noch nie gemacht. Und ich glaube, das wurde anderswo in dieser Form auch noch nie gemacht. Vor allem auch nicht mit 72 Schiffen.
Und wir bleiben am Fluss, diesmal aber am Neckar. Da hatte ein Ölfilm am Samstag für Alarm bei Feuerwehr und Polizei gesorgt. Die verkündete heute, dass es wohl nicht so schlimm war, wie zunächst vermutet. Laura Kloppenburg.
Genauere Überprüfungen hätten ergeben, dass nur eine kleine Menge reines Öl in den Neckar gelangt sei. Ein Polizeisprecher sagte auf SWR-Rückfrage, es sei von deutlich unter 100 Litern Öl auszugehen. Der weitläufige Ölfilm, der am Wochenende sichtbar war, lasse sich den Erkenntnissen der Polizei zufolge damit erklären, dass es sich um ein Öl-Wasser-Gemisch gehandelt haben muss. Wegen der kleinen Menge des Schadstoffs und weil schnell Ölsperren eingesetzt wurden, geht die Polizei nicht davon aus, dass ein Umweltschaden entstanden ist. Zu der Frage, wer für das Öl im Fluss verantwortlich ist, ermittelt nach wie vor die Wasserschutzpolizei Stuttgart.
Von Baden-Württemberg ist es seit langem bekannt, aber nun ist klar, dass auch Rheinland-Pfalz erneut seine Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energien verfehlt. Dabei gibt es in diesem Jahr große Unterschiede zwischen Solarstromerzeugung und Windenergie. Christian Buttgereit.
Der Solarstrom boomt, attestiert der Landesverband Erneuerbare Energien. Hier wurde das Ausbauziel von 500 Megawatt pro Jahr deutlich übertroffen. Der Windkraftausbau geht jedoch nach wie vor schleppend voran. Deshalb bleibt der Zuwachs von Solar- und Windenergie mit insgesamt 860 Megawatt hinter dem Ziel von 1000 Megawatt zurück. Dabei seien genügend Genehmigungen für neue Windräder erteilt worden, um das Jahresziel annähernd zu erreichen, so eine Sprecherin des Landesverbandes Erneuerbare Energien. Gründe, warum Anlagen trotzdem nicht gebaut würden, seien vor allem unzureichende Stromnetze und fehlende Speichermöglichkeiten.
In Mainz ist das Zentrum Fundamentale Physik eröffnet worden. Nach der Erfolgsgeschichte mit BioNTech setzt man weiter auf Grundlagenforschung. Hartmut Wittig, Professor für theoretische Physik, erklärt in SWR aktuell, woran man dort in Zukunft arbeitet.
Also wir befassen uns mit der Erforschung der kleinsten Teilchen im Universum und insbesondere auch mit der Frage, woraus das Universum tatsächlich besteht. Denn wir wissen aus astrophysikalischen Beobachtungen, also mit Satelliten und mit Teleskopen, dass die Materie um uns herum, die wir täglich sehen, aus der wir bestehen, auch das, was wir am Himmel sehen, die Sterne, Galaxien, das ist nur ein Bruchteil der gesamten Materie im Universum. Was für uns wirklich das Paradox ist, obgleich diese nicht sichtbare, die dunkle Materie fünfmal häufiger anzutreffen sein sollte, ist uns so ein Teilchen noch nie in die Falle gegangen.
Und dann war da noch
Toni. So eine typische Meldung, bei der man erstmal denkt, muss das wirklich sein? Braucht es ein Knastmaskottchen? Baden-Württembergs Justizministerin Gentges stellte es am Vormittag in der JVA Mannheim vor. Dem SWR erklärte sie, warum es ihrer Meinung nach ein Erdmännchen-Toni braucht. Ein Erdmännchen, das helfen soll, den Kontakt zwischen inhaftierten Eltern und ihren Kindern zu erleichtern.
Diese Begegnung ist enorm wichtig. Es ist für die Kinder wichtig, die ja überhaupt nichts dafür können, dass ein Elternteil im Gefängnis ist. Es ist aber auch für die Eltern wichtig, um den Kontakt zu den Kindern aufrechtzuerhalten. Auch deshalb, weil, ich sag mal, feste Sozialkontakte die Gefahr einer Wiederholungsstraftat deutlich verringern.
Ja, das klingt dann doch wieder nach, okay, dann soll das so sein. Das Maskottchen wurde übrigens von einem Häftling der JVA Mannheim entworfen. Und den Namen Toni haben Kinder inhaftierter Eltern vorgeschlagen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.